Wir bekommen einen Einblick in den Charakter unseres himmlischen Vaters, wenn wir sein überaus großes Mitgefühl für den Sünder begreifen und dankbar erkennen, dass er zwischen Sünde und Sünder unterscheidet. Dieser kleine Einblick hilft uns, ein richtigeres Verständnis von seinem Charakter, seiner Vollkommenheit und seinen Eigenschaften zu erlangen und ist elementar für den Glauben an ihn und an seinen Sohn Jesus Christus. Das Mitgefühl des Erretters zieht uns angesichts unserer Unvollkommenheiten zu ihm hin und veranlasst uns, bei all unseren Schwierigkeiten umzukehren und ihm nachzueifern. Wenn wir mehr wie er werden, lernen wir, andere so zu behandeln, wie er es tat, ungeachtet ihres Äußeren oder ihres Verhaltens. Wie wichtig es ist, zwischen den äußeren Merkmalen einer Person und der Person selbst zu unterscheiden, ist das zentrale Thema im Roman Les Misérables des französischen Autors Victor Hugo. Zu Beginn des Romans stellt der Erzähler Bienvenu Myriel vor, den Bischof von Digne, und thematisiert ein Dilemma, in dem sich der Bischof befindet. Soll er einen Mann besuchen, der ein bekennender Atheist ist und aus der Gesellschaft ausgegrenzt wegen seines Verhaltens in der Französischen Revolution? Laut dem Erzähler hätte der Bischof eine tiefe Abneigung gegen diesen Mann empfinden können. Doch dann stellt der Erzähler eine einfache Frage. Darf indes der Schafhirt zurückweichen, wenn ein Schaf die Reute hat? Statt des Bischofs gibt der Erzähler eine ganz deutliche Antwort: Nein. Und fügt humorvoll hinzu: Aber was für ein Schaf. Hier vergleicht Hugo die Schlechtigkeit des Menschen mit einer Hautkrankheit bei Schafen und den Bischof mit einem Hirten, der nicht zurückweicht, wenn ein Schaf krank ist. Der Bischof ist mitfühlend und beweist später in dem Roman einem anderen Mann gegenüber gleichermaßen Mitgefühl, nämlich der Hauptfigur des Romans, dem einstigen Sträfling Jean Valjean. Die Gnade und das Mitgefühl des Bischofs motivieren Jean Valjean, sein Leben zu ändern. Da Gott in den Heiligen Schriften Krankheit als bildhaften Vergleich für Sünde verwendet, kann man berechtigterweise fragen, wie reagiert Jesus Christus auf unsere Krankheiten im übertragenen Sinn, also auf unsere Sünden? Er hat ja schließlich gesagt, dass er nicht mit dem geringsten Maß von Billigung auf Sünde blicken kann. Wie kann er also auf uns blicken, unvollkommen wie wir sind, ohne voller Schrecken und Abneigung zurückzuweichen? Die Antwort ist klar und deutlich. Als der gute Hirt betrachtet Jesus Christus Krankheit bei seinen Schafen als etwas, was Behandlung, Pflege und Mitgefühl bedarf. Dieser Hirt, unser guter Hirt, freut sich zu sehen, wie seine erkrankten Schafe langsam wieder genesen. Der Erretter sagte voraus, er werde seine Herde zur Weide führen wie ein Hirt und die verloren gegangenen suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden und die Schwachen kräftigen. Obgleich das abtrünnige Israel beschrieben wurde, als habe es Beulen, Striemen und frische Wunden, hat der Erretter zur Heilung ermuntert, Heilung gepredigt und sie verheißen. Das irdische Wirken des Erretters zeichnete sich wahrhaft durch Liebe, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen aus. Er schritt nicht herablassend durch die staubigen Straßen von Galiläa und Judäa und wich nicht vor den Sündern zurück. Er ging ihnen nicht voller Grauen aus dem Weg. Nein, er aß mit ihnen. Er half ihnen und segnete sie, richtete sie auf, erbaute sie, und ersetzte Furcht und Verzweiflung durch Hoffnung und Freude. Da er ja der wahre Hirt ist, sucht und findet er uns, um uns Hilfe und Hoffnung anzubieten. Wenn wir sein Mitgefühl und seine Liebe begreifen, hilft dies uns, Glauben an ihn auszuüben, umzukehren und geheilt zu werden. Im Johannesevangelium ist nachzulesen, welche Wirkung das Einfühlungsvermögen des Erretters auf einen Sünder hat. Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zum Erretter, die beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden war. Die Ankläger verlangten, sie solle gesteinigt werden, so wie es im Gesetz des Mose stand. Als sie hartnäckig weiterfragten, sagte Jesus zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Die Ankläger verschwanden und Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Als Jesus sah, dass außer der Frau niemand geblieben war, fragte er sie: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Gewiss hat der Erretter Ehebruch nicht geduldet. Und doch hat er die Frau nicht verurteilt. Er forderte sie auf, ihr Leben umzugestalten. Sie wollte sich ändern, wegen seines Mitgefühls und seiner Gnade. In der Joseph Smith-Übersetzung der Bibel wird bestätigt, dass sie ihm daraufhin nachfolgte. Und die Frau verherrlichte Gott von der Zeit an und glaubte an seinen Namen. Gott ist zwar einfühlsam, aber wir dürfen nicht annehmen, dass er Sünde akzeptiert oder gut heißt. Das tut er nicht. Der Erretter ist auf die Erde gekommen, um uns von unseren Sünden zu erretten, aber, und das ist wichtig, er wird uns nicht in unseren Sünden erretten. Ein redegewandter Fragesteller namens C.S. Rom versuchte einmal, Amulek in die Falle zu locken. Seine Frage lautete: Wird der Messias, der kommen soll, sein Volk in ihren Sünden erretten? Und Amulek antwortete und sprach zu ihm: Ich sage dir, das wird er nicht, denn es ist ihm nicht möglich, sein Wort zu leugnen. Er kann sie nicht in ihren Sünden erretten. Amulek sprach eine grundlegende Wahrheit aus, nämlich dass wir, um von unseren Sünden errettet zu werden, uns an die Bedingungen der Umkehr halten müssen, die zur Macht des Erlösers führt, unsere Seele zu erretten. Das Mitgefühl, die Liebe und Gnade des Erretters ziehen uns zu ihm. Aufgrund seines Sühnopfers sind wir mit unserem sündigen Zustand nicht mehr zufrieden. Gott ist ganz deutlich in Bezug darauf, was richtig und annehmbar für ihn ist und was falsch und sündhaft. Das heißt aber nicht, dass er sich stupide, gehorsame Nachfolger wünscht. Nein, unser Vater im Himmel wünscht sich, dass seine Kinder sich bewusst und freiwillig entscheiden, wie er zu werden und sich für die Art von Leben bereit machen, dessen er sich erfreut. Dabei erfüllen seine Kinder ihre göttliche Bestimmung und werden Erben all dessen, was er hat. Aus diesem Grund können die Führungsbeamten der Kirche die Gebote Gottes oder eine Lehre nicht entgegen seinem Willen abändern, nur weil es einfacher oder populärer ist. Aber bei unserem lebenslangen Streben, Jesus Christus zu folgen, ist sein Beispiel an Güte gegenüber dem Sünder besonders lehrreich. Wir, die Sünder, müssen uns wie der Erretter mit Mitgefühl und Liebe um andere kümmern. Unsere Aufgabe ist es, zu helfen und Segen zu bringen, aufzurichten und zu erbauen und Furcht und Verzweiflung durch Hoffnung und Freude zu ersetzen. Der Erretter wies Menschen zurecht, die andere mieden und als unrein ansahen oder die andere selbstgerecht als größere Sünder darstellten als sich selbst. Darauf wollte der Erretter hinaus, als er zu denen sprach, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten. Er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott sei mir Sünder gnädig. Abschließend erklärte Jesus: Ich sage euch, dieser, der Zöllner, kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Die Botschaft für uns ist klar. Ein umkehrwilliger Sünder kommt Gott näher als ein selbstgerechter Mensch, der diesen Sünder verurteilt. Die menschliche Neigung, selbstgerecht zu sein und andere zu verurteilen, hat es auch in den Tagen Almas gegeben. Als die Menschen anfingen, die Kirche noch vollständiger aufzurichten, fing das Volk der Kirche an, stolz zu werden. Und sie wurden im Stolz ihrer Augen überheblich und fingen an, einer den anderen zu verachten. Und sie fingen an, diejenigen zu verfolgen, die nicht glaubten, wie sie wollten und wie es ihnen gefiel. Speziell diese Verfolgung war verboten. Nun gab es unter dem Volk der Kirche ein strenges Gesetz, dass niemand, der der Kirche angehörte, aufstehen und diejenigen verfolgen dürfe, die nicht der Kirche angehörten, und dass es unter ihnen selbst keine Verfolgung geben dürfe. Der gleiche Leitsatz gilt für die Heiligen der letzten Tage. Wir dürfen uns nicht schuldig machen, jemanden innerhalb oder außerhalb der Kirche zu verfolgen. Wer aus irgendeinem Grund Verfolgung erlitten hat, weiß, wie es ist, wenn man Ungerechtigkeit und Engstirnigkeit begegnet. Als Teenager lebte ich in den 60er Jahren in Europa und hatte das Gefühl, dass man mich oft ärgerte oder mobbte, weil ich Amerikaner war und weil ich der Kirche angehörte. Manche Schulkameraden behandelten mich, als wäre ich persönlich verantwortlich für die unbeliebte Außenpolitik der Vereinigten Staaten. Ich wurde auch behandelt, als würde meine Kirche die Länder, wo ich lebte, beleidigen, da sie sich von der staatlich geförderten Kirche unterschied. Später bekam ich in verschiedenen Ländern in aller Welt einen Einblick, wie grässlich Vorurteile und Diskriminierung sind und wie sehr diejenigen leiden, die wegen ihrer Rasse oder Volkszugehörigkeit verfolgt werden. Verfolgung tritt in vielerlei Gestalt zutage: Spott, Belästigung, Drangsalierung, Ausgrenzung, Ächtung oder Hassbekundungen. Wir müssen gegen Engstirnigkeit vorgehen, die Menschen verunglimpft, die eine andere Meinung vertreten. Engstirnigkeit zeigt sich unter anderem in dem Widerwillen, anderen ihre Meinungsfreiheit zuzugestehen. Alle Menschen, auch Anhänger einer Religion, haben das Recht, ihre Meinung öffentlich kundzutun. Doch niemand hat das Recht, anderen hasserfüllt zu begegnen, wenn sie ihre Meinung äußern. In der Geschichte der Kirche gibt es zahlreiche Belege dafür, wie unsere Mitglieder mit Hass und Engstirnigkeit behandelt wurden. Wie seltsam und bedauerlich wäre es doch, wenn wir andere so behandeln würden, wie wir behandelt worden sind. Der Erretter hat uns gesagt: Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Wenn wir Respekt erwarten, müssen wir respektvoll sein. Darüber hinaus führt unsere aufrichtige Bekehrung zu Sanftmut und Herzensdemut, wodurch der Besuch des Heiligen Geistes kommt, der uns mit vollkommener Liebe erfüllt, einer aufrichtigen Liebe für andere. Unser guter Hirt ist unwandelbar. Und er denkt heutzutage genauso über Sünde und Sünder wie damals, als er auf Erden wandelte. Er weicht nicht von uns zurück, weil wir sündigen, auch wenn er sich manchmal wohl denkt: Aber was für ein Schaf. Er liebt uns so sehr, dass er einen Weg bereitet hat, wie wir umkehren und rein werden können, damit wir zu ihm und zu unserem Vater im Himmel zurückkehren können. Damit hat Jesus Christus uns auch ein Beispiel gegeben, dem wir folgen sollen: Jedermann Respekt erweisen und niemandem mit Hass begegnen. Als seine Jünger wollen wir seine Liebe voll und ganz widerspiegeln und einander mit offener und vollständiger Liebe begegnen, damit niemand sich verlassen, allein oder hoffnungslos fühlt. Ich bezeuge, dass Jesus Christus unser guter Hirt ist, der uns liebt und sich um uns sorgt. Er kennt uns und hat sein Leben für seine Schafe niedergelegt. Er lebt auch für uns und möchte, dass wir ihn kennen und Glauben an ihn haben. Ich liebe und verehre ihn und bin zutiefst dankbar für ihn. Im Namen Jesu Christi. Amen.